Lob und Dank sei unserem Gott für seine Gnade und Treue. Wir haben nun wieder das Vorrecht, hier zu sein, in dieser Morgenstunde vor unserem Herrn zu verweilen, seinen Namen anzubeten, ihm danken für all das, was er an uns getan hat, für die Treue und Wahrheit. Es ist so wunderbar zu wissen und mitzusingen. Wir haben ja eben gesungen, erforsche mich, Jesus, mein Licht, durchleuchte mein innerstes mir. Mein eigenes Bemühen taugt nicht, ich nahe mich willig, ich nahe mich willig, ich nahe mich dir. Und das ist ja unser Bestreben, das ist alles, was wir haben, und wenn wir ist das, was wir gesungen haben, so vor den Herrn gesungen haben, wie er es sehen möchte. Erforsche mich, Jesus, mein Licht. Durchleuchte mein innerstes mir. So ist es in Wahrheit, dass wir nichts an uns finden werden können und nichts sehen können, nichts wahrnehmen können, sondern einzig und allein, was wir sehen und wahrnehmen können, ist unsere Verschuldung. Aber ihm sei Dank und Ehre, er hat unsere Verschuldungen weggenommen, er hat sie ans Kreuz gebracht, er ist dafür gestorben, und so können wir uns ihm willig nahen. So können wir uns ihm ganz und gar zur Verfügung stellen, und er wird mit uns sein, er wird uns begleiten und führen. Ich weiß nicht, aber gestern Abend, wir kennen ja die Predigt alle oder haben sie gelesen, was wirst du tun oder was werde ich tun mit Jesus oder was tun wir mit ihm? Wie steht es mit uns, wie steht es mit dir und mit mir? Was ist mit uns gegenüber unserem Herrn und was tun wir mit ihm? Wir haben es gehört, er wurde vors Gericht gebracht und wurde hingerichtet. Aber möge Gott uns Gnade schenken, dass wir in ihm, den Hingerichteten, unseren Herrn, unseren Heiland erkennen. Und er ist es, der uns leiten und führen will. Ehe wir nun beten, gemeinsam beten, möchte ich ein Wort lesen. Ein sehr bekanntes Wort aus Markus Kapitel 3. Zwei Abschnitte von Vers 1, hier steht geschrieben, in Markus Kapitel 3 von Vers 1, als er dann wieder einmal in eine Synagoge gegangen war, befand sich dort ein Mann, der einen gelähmten Arm hatte, und sie lauerten ihn auf, ob er ihn am Sabbat heilen würde, um dann eine Anklage gegen ihn zu erheben. Da sagte er zu dem Manne, der den gelähmten Arm hatte, stehe auf und tritt vor in die Mitte. Dann fragte er sie, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Darf man ein Leben erhalten oder soll man es töten? Sie aber schwiegen. Da blickte er sich ringsum voll Zorn. Da blickte er sie ringsum voll Zorn an, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens und sagte zu dem Manne, strecke deinen Arm aus. Er streckte ihn aus und sein Arm wurde wieder hergestellt. Da gingen die Pharisäer sogleich hinaus und berieten sich mit den Anhängern des Herodes über ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Dieser Abschnitt bis dahin. Wir haben, wie ich schon sagte, gestern Abend gehört, in welch einer Weise man unseren Herrn hingenommen hat, wie er vor den Hohen Rat treten musste und wie Bruder Branham darauf hingewiesen hat, in welch einer Weise man hinter ihm her war. Man belauerte ihn, belauschte ihn und suchte eine Ursache, um ihn aus dem Weg zu bringen. Und hier ist das Gleiche in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben. Aber unser Herr und Meister, unser Gott, den wir dienen, er hat die Gedanken der Herzen erkannt zu jener Zeit. Er denkt, er erkennt und weiß auch unsere Gedanken und weiß, weshalb wir hier sind, warum wir hierher gekommen sind, wie wir ja gehört haben, auch gestern, in dem Propheten, in der 9. Kapitel Jeremia, in welch einer Weise Gott geredet hat und darauf hingewiesen, wie die Herzen verkehrt, wie sie böse sind. Und so ist es hier gewesen und heute wollen wir uns fragen, die Frage stellen, wie treten wir vor den Herrn hin? Wir haben es gelesen, dort stand ein Mann und er stellte die Frage, was soll man am Sabbat tun, Gutes tun oder Böses tun, ein Leben zu erhalten oder es zu töten? Sie gaben keine Antwort, weil ihre Gedanken, ihre Herzen waren böse. Und somit hat der Herr sein Werk vollendet und hat es getan zur Verherrlichung des Namens des Gottes, des Namens des Vaters, den er liebte, der ihn gesandt hat. Und somit kommen wir, kommst du und ich. Wir kommen hier zusammen, um den Namen unseres Herrn zu verherrlichen, dass unsere Herzen mit dem erfüllt werden, was er für uns bereitet hat. Hier lesen wir weiter, Jesus zog sich dann mit seinen Jüngern an den See zurück und eine große Volksmenge aus Galiläa begleitete ihn, auch aus Judäa und Jerusalem und Judimäa und den Ortsjordanlande und aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen die Leute auf die Kunde von allen seinen Taten in großen Scharen zu ihm. So befahl er den seinen Jüngern, ein Boot sollte wegen der Volksmenge beständig für ihn bereit gehalten werden, damit man ihn nicht zu arg bedränge. Denn weil er viele heilte, so suchten alle, die ein Leiden hatten, mit Gewalt an ihm heranzukommen, um ihn anrühren zu können. Und so oft die unreinen Geister ihn erblickten, warfen sie sich vor ihm nieder und riefen laut, du bist der Sohn Gottes. Er gab ihnen dann allemal die strenge Weisung, sie sollten ihn nicht offenbar machen. Bis dahin ein Gegensatz, den wir ja gelesen haben. Einmal kommt er in die Synagoge und spricht die an, die das Gesetz kennen, spricht die an, die das Gesetz lehren, spricht die an, auf die die Menschen heraufschauen und wissen sollten, wer er war. Und dann geht er mit seinen Jüngern an die See zurück und entfernt sich und dort befinden sich viele Leute und sind zu ihm gekommen auf die Kunde. Und das Wunderbare, was hier geschrieben steht, denn weil er viele heilte, so suchten alle, die ein Leiden hatten, mit Gewalt an ihm heranzukommen, um ihn anrühren zu können. Und ich glaube, das ist der Grund und das ist die Aufforderung, die der Herr uns heute gibt, du und ich. Wir wollen uns mit Gewalt, wir wollen in allen Fällen uns an ihn herandrängen, denn er ist unser Heiler, er ist unser Erlöser, er ist unser Befreier, er ist unser König und Gott und ihm wollen wir danken und ehren und seinen Namen verherrlichen, auf dass er verherrlicht wird und gepriesen. Lasst uns nun aufstehen und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade und Treue. Herr, ich danke dir für dein heiliges Wort, das du uns gibst und gegeben hast, Herr. Ich danke dir, Herr, dass wir sehen dürfen, in welch einer Weise man mit dir verfahren ist, o Gott. Wir danken dir, dass du das Wort uns hinterlassen hast, Herr. Wenn man dieses am grünen Holz getan hat oder tut, was wird mit dem Dürren werden, o Gott? Was wird mit uns werden, o Herr? Was wird mit mir und mit uns jeden Einzelnen werden, o Gott? Ich bitte dich, Herr, erhalte uns in deinem Namen, erhalte uns in deinem Wort, erhalte uns in deinem Geist, Herr. Leit und führe uns, o Gott, dass wir deinen Namen ehren und preisen, Herr, dass dein Name nicht in den Schand und in Schmutz getreten wird, Herr, sondern dass du, Herr, verherrlicht wirst. Wir bitten dich, Herr, segne uns heute Morgen. Segne dein Wort, segne die Lippen, Herr, dadurch du reden wirst und redest, o Gott. Wir bitten es in deinem kostbaren Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Amen. Wir setzen uns.
Wir haben gestern Abend aus dieser Predigt: Was soll ich mit Jesus machen? Und wir haben festgestellt, dass wir alle angesprochen sind, nicht nur die Menschen damals, sondern auch wir heute. Was machst du, was mache ich mit Jesus? Was kann er mit dir und mit mir tun? Was machen wir mit seinem Wort, und was kann er durch sein Wort in uns ausrichten? Wir haben festgestellt in dieser Predigt, dass die Schriftgelehrten jener Zeit sich ganz sicher waren, dass dieser Mann, genannt Jesus aus Nazareth, weg muss, dass er gekreuzigt werden muss, dass er Gott gelästert hat. Und was sie alles noch vorzubringen hatten, wissen wir ja aus dem Worte Gottes. Und genauso gut wissen wir, dass sie mit dem Worte Gottes, mit ihrer Anbetung, mit ihrem Gottesdienst völlig verblendet waren und nicht wussten, was sie taten. Und die Frage, die wir uns heute stellen müssen, ist, ob wir mit Gott und Gottes Wort übereinstimmen. Nicht nur mit einzelnen Versen, die wir uns heraussuchen und die vielleicht aus dem Zusammenhang genommen und mit denen wir uns dekorieren, sondern mit dem Wort Gottes, das für diese Stunde, für diese Zeit verheißen worden ist. Denn einen allgemeinen Glauben haben sehr viele. Millionen von Menschen haben einen allgemeinen Glauben an Gott. Dieser allgemeine Glaube reicht nicht aus, um vor Gott zu bestehen. Nach Juda Vers 3 muss es der Glaube sein, der ein für allemal den Heiligen übergeben worden ist. Und Bruder Brenim sagt in einer Predigt, dass das die Lebenslinie und die Gemeinschaft mit Gott ist, dass uns Gottes Wort durch den Geist geoffenbart und dass wir so die Verbindung zu Gott bekommen. Was tun wir mit Jesus? Was tue ich mit ihm? Was tust du mit ihm? Wir haben schon zwei Worte gelesen heute Morgen hier. Das eine aus dem Markus-Evangelium. Und hier sind mir zwei Verse ganz besonders aufgefallen. Vers 5. da blickte er sie ringsum voll Zorn an. Unser Herr war doch die Liebe in Person. Und er blickte sie ringsherum voll Zorn an, betrübt über die Verstocktheit ihres Herzens, und sagte zu dem Manne: Strecke deinen Arm aus. Er hat viele mit Zorn angeschaut, aber einen sah er mit Gnade und Liebe an, nämlich den, der gekommen war, damit er Rettung und Heilung empfängt. Den sah er in Liebe und in Gnade an. Die anderen, die gekommen waren, ihn zu tadeln, ihm eine Falle zu stellen, die sah er im Zorn an. Hat er sich geändert oder ist er heute noch derselbe? Es gibt Menschen, die sieht Gott im Zorn an, und es gibt Menschen, die sieht er in Gnaden an. Zu welcher Gruppe gehörst du? Zu welcher gehöre ich? Das ist die Frage. Und dann der andere Vers, das ist Vers 11. Es heißt hier: So oft die unreinen Geister ihn erblickten, warfen sie sich vor ihm nieder. Auch dieses Wort geht mir sehr zu Herzen. So oft die unreinen Geister ihn erblickten. Er war der Reinige, der Heilige, er war der Herr. Und alles andere konnte vor ihm nicht bestehen. Und es heißt hier, so oft die unreinen Geister ihn erblickten, warfen sie sich vor ihm nieder. Die Schriftgelehrten dachten gar nicht daran, denn sie hatten ja die Bibel in der Hand und meinten, der Schriftmeister zu sein. Aber die Dämonen, sie wussten, wer Jesus ist, und riefen laut aus: Du bist der Sohn Gottes. Er gab ihnen dann allemal die strenge Weisung, sie sollten ihn nicht offenbar machen. Menschen sagten, er sei vom Teufel. Und die Teufel sagten: Wir wissen, wer du bist. Der Heilige Gottes. Wir wissen, wer du bist. Der Sohn Gottes. Merkt ihr den Unterschied? Hätte es nicht umgekehrt sein müssen? Hätten nicht die Gläubigen jener Zeit sagen müssen, wer Jesus ist? Um die Dämonen ihn leugnen, aber es war gerade umgekehrt. Haben sich die Zeiten geändert? Haben sich die Menschen geändert? Haben sich die Geister geändert? Hat sich irgendetwas geändert? Nein, wir meinen es nur, dass es sich geändert hat. Im Grunde genommen ist es so, wie Bruder Brenham wörtlich sagte: Der Mensch stirbt, aber der Geist, der ihn besessen hatte, lebt in anderen weiter fort. Und so ist es. Menschen sterben, aber der Geist Gottes lebt in den Gläubigen weiter und der Geist der Welt in den Söhnen des Ungehorsams. Dann haben wir aus Römer 1 diesen schwerwiegenden Vers mitgelesen: Denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrücken. Wir alle wissen, dass unser Herr im Johannesevangelium wohl im 8. Kapitel sagte: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Jesus Christus ist ja der Weg, die Wahrheit und das Leben, und er hat Zeugnis von der Wahrheit abgelegt. Er sagte, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, um Zeugnis von der Wahrheit abzulegen. Nun wird hier gesagt, dass die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrückt wird. Und da erkennen wir auch in dieser Zeit, dass Gottes Wahrheit geoffenbart worden ist. Sie darf nicht unterdrückt werden in Ungerechtigkeit, nachdem sie an die Oberfläche gebracht wurde. Sie muss angenommen, sie muss aufgenommen, sie muss geglaubt werden, so wie sie geoffenbart wurde. Es hat keinen Sinn zu versuchen, göttliche Wahrheiten, die durch den Geist geoffenbart wurden, eigenmächtig auf ungerechte Weise zu unterdrücken. Denn Gott ist gerecht, der geredet hat, er ist wahrhaftig, der es geoffenbart hat, und er wird sein Wort, zumindest in den Seinen, verankern, und wir werden ein Teil des Wortes sein. Was haben wir gestern Abend hier gelesen? Dass Gott für alles eine Zeit hat. Ich lese von Seite 13 diese Passage noch einmal. Seht, oft lässt er zu, dass wir bis zu der Stunde, in der wir es nötig haben, blind dafür sind. Er ließ uns blind sein für Dinge, die wir heute sehen. Denn dies ist die Stunde, in der wir es benötigen. Dass der Tag, in dem wir leben, bestätigt wird. Unsere Väter haben diese Dinge nicht gewusst. Ich möchte noch einen ganz großen Schritt ohne Zaghaftigkeit weitergehen. Nicht nur unsere Väter, sondern der Mann, den Gott gebraucht hat, in dieser Generation zu reden, hat auch nicht alles auf einmal gewusst, sondern war darauf angewiesen, dass ihm Gott die Dinge so offenbart, wie Gottes Volk es benötigt. So sind wir Schritt für Schritt weitergeführt worden. Und wir können selber in den Predigten nachlesen, dass er gewisse Dinge tatsächlich erst nach und nach geoffenbart bekommen hat. Und wenn wir das alles wissen, selig sind wir, so wir es aufnehmen. Es ist kein Widerspruch darin, sondern ein geistliches Wachstum. Natürlich können Menschen sagen, ja, warum hat er das nicht von Anfang an gepredigt? Es gibt genügend Leute, die Bruder Brenhem als Evangelisten kennen. Und dann sagen sie schlicht und einfach, später ist er abgewichen und hat Lehren gebracht, die nicht mehr mit denen übereinstimmten, die er zu Anfang gepredigt hat. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, warum diese Menschen die geistliche Entwicklung und den Fortschritt im Reiche Gottes in dieser prophetischen Zeit, in der wir leben, nicht erkannt haben. Dass wir von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Offenbarung zu Offenbarung, von Klarheit zu Klarheit geführt werden, wissen wir. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Theoretisch wissen wir das alle. Und wenn es zur Praxis kommt, dann schlagen wir nach links und nach rechts aus. Und dennoch schaut Gott auf uns herab und er prüft unsere Reaktion auf alles das, was er geredet und geoffenbart hat. Er sagt natürlich manchmal, ich lese hier zum Beispiel von Seite 8, dadurch erfüllt sich, was der Herr mir 1933 sagte. Heute Morgen sind wir in dieser Zeit angekommen. Jesus Christus, das Wort, befindet sich heute wieder in einer Gerichtsverhandlung. Wie es zur Zeit der Kreuzigung geschah, er ist in unserer Hand. Er ist in die Hände der Welt überantwortet. Das Wort in der ganzen Welt ist klar bewiesen worden. Jetzt steht er vor Gericht. Alle Denominationen lehnen ihn ab. Die Welt merkt es gar nicht. Sie meinen, sie haben es mit der Bibel zu tun und könnten darüber sagen, was immer ihnen einfällt oder andere gesagt haben, und wissen nicht, dass sie die Bibel von Gott nicht trennen können, denn die Bibel ist Gottes Wort, inspiriert durch den Heiligen Geist. Und wer sich von der Bibel trennt, der trennt sich von Gott. Wer sich von seinem Wort trennt, der trennt sich von ihm. Hier wird gesagt, Jesus Christus, das Wort, befindet sich heute wieder in einer Gerichtsverhandlung. Wir sehen Jesus gar nicht, aber er ist das Wort. Und die Menschen meinen, sie könnten mit dem Wort tun, was sie wollen. Und sie wissen nicht, dass das, was sie mit seinem Worte tun, das tun sie im Grunde genommen mit ihm, ohne es zu wissen. Und das ist die Not. Es geht noch einen Schritt weiter. Alles, was wir einem, den Geringsten getan haben, die ihm angehören, das haben wir ihm getan. Und sagt nicht unser Herr, ihre Engel schauen alle Zeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Alles, was wir einander tun, das tun wir unserem Herrn und Erlöser, der den Preis auf Golgatha für uns bezahlt hat. Weiter steht hier, wegen der blinden Traditionen und Systeme konnten sie nicht sehen, dass er Gott war. Ihre eigenen Propheten, zu denen das Wort kam, sagten, dass er Gott sein würde. Die blinden Systeme, deshalb lehnten sie das Wort ab und verlangten an dessen Stelle einen Mörder, Barabbas. Wer das geoffenbarte Wort Gottes nicht annimmt, gibt es der Kreuzigung preis. Und es bleibt niemand anders zur Wahl als Barabbas, der Mörder. Und es ist ein gesamtes System, das nichts als geistlicher Mord ist, hineingeführt in die große Falle. Aus allen Richtungen gehen sie da hinein. Ihr könnt ja diese Predigt noch einmal lesen, um die Einzelheiten und dann auch die Gesamtbedeutung zu erfassen. Weiter steht, das Wort für diesen Tag ist sehr deutlich bestätigt worden. Es wurde verwirklicht. Es ist als Wahrheit bewiesen worden. In den letzten Tagen soll es so sein, wie Jesus sagte, wie es war in den Tagen Sodoms und so weiter. So wird es sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Gott selbst, das Wort, hat die Endzeit vorausgesagt und was geschehen würde. Das Licht sollte zur Abendzeit hervorbrechen. Gemäß Malachi 3, zweiter Teil, würde er die Dinge hervorbringen und beweisen. Es ist an einen Ort der Entscheidung gebracht worden. Und ich meine, dass wir alle nicht da dran vorbeigehen können. Nicht nur große Kirchen und Denominationen, sondern jeder Einzelne wird seine Entscheidung vor Gott treffen müssen. Ich lese weiter von Seite 23. Ich glaube, dass wir dem Ende sehr nahe sind und werde jetzt etwas sagen. Es gibt so viele Menschen, die versuchen, die Mechanik zu ergründen, obwohl sie nicht Bescheid darüber wissen. Wisst ihr, man sollte sich darin auskennen und Bescheid darüber wissen. Was wäre, wenn jemand gesagt hätte, Noah, ich werde die Mechanik erklären, wie die Arche schwimmen wird. Er konnte es nicht. Ihr braucht die Mechanik nicht unbedingt zu kennen, sondern lediglich die Dynamik. Seht, die Dynamik ist es, worüber ihr Bescheid wissen solltet. Wenn jemand aus dem Volke Israel zu Moses gekommen wäre und gesagt hätte, Moses, ich möchte begreifen, wie du durch dein eigenes Wort Tiere erschaffen konntest. Ihr wisst ja, Mose hat auf Geheiß des Herrn die Plagen ausgesprochen und das, was er sagte, geschah, denn er sprach im Namen des Herrn. Er sprach Gottes Wort über seine Lippen aus. Und wie wir oft genug gesagt haben, Gottes Wort bleibt Gottes Wort. Auch wenn es über menschliche Lippen kommt, es verliert weder Gültigkeit noch Kraft. Gottes Wort bleibt Gottes Wort und richtet aus, wozu es gesandt wurde. Hätte jemand den Moses gefragt, hör mal, wie hast du das gemacht? Dass du eine Hand voll Ruß genommen und in die Luft geworfen und dann sind allerlei Stechmücken entstanden. Wenn jemand gefragt hätte, Mose, wie hast du das gemacht? Dann hätte Mose ihm eine klare Antwort geben können. Lieber Freund, ich habe nur aufgrund des Wortes Gottes gehandelt und den Staub und den Ruß in die Luft geworfen. Den Rest hat Gott getan. Frage ihn, wie er es gemacht hat. Ist das nicht eine wunderbare Sache? Wir tun, was Gott uns geboten hat und er tut den Rest. Wir können kaum erklären, was wir zu tun haben, geschweige können wir jemals erklären, wie Gott die Wunder und Zeichen aus Gnade geschehen lässt. Und dennoch wissen wir, dass der Herr sich von Anfang der Zeit nicht unbezeugt gelassen hat. Wer soll die Mechanik, damit will gesagt werden, wer soll die Zusammensetzung und Verwirklichung dieser Dinge erklären? Wer kann die Schöpfung, wer kann den Schöpfer, wer die Erlösung und den Erlöser, wer kann das alles erklären? Niemand. Gott hat es getan. Und so wie er über unser Begreifen hinaus erhaben ist. Und ich meine, es steht im Nehemia geschrieben, und aller Himmel, Himmel vermögen dich nicht zu erfassen. Wer sind wir, dass wir Gott oder sein Tun erklären könnten? Mose tritt vor das Rote Meer und der Herr spricht zu ihm, erhebe deinen Stab und ich werde das Meer teilen. Wenn jemand Moses gefragt hätte, wie hast du es getan, hätte er wieder sagen müssen und sagen dürfen, ich habe nur den Stab erhoben, weil der Herr es mir so geboten hat. Den Rest hat der allmächtige Gott getan und die Wasser standen zu rechten und zu linken. Für uns doch unerklärlich. Die Ungläubigen schütteln mit dem Kopf und denken bei sich selber, nun, die sind dumm genug, dass sie solche Sachen glauben. Jawohl, wir sind dumm genug, um alles das zu glauben, was Gott getan und verheißen hat. Und ich sage euch schon heute, wie es am Ende sein wird. Das ist eine Sache, die ich nun tatsächlich weiß. Am Ende werden die jetzt Klugen dumm dastehen. Und die jetzt Dummen werden am Ende herrlich und klug dastehen. So viel weiß ich und so viel wisst ihr alle, die ihr Gottes Wort kennt. Also wollen wir uns gerne für dumm halten lassen, wenn wir nur in den Augen Gottes klug gemacht worden sind, unsere Seligkeit mit Furcht und Zittern zu schaffen. Paulus sagte damals, als er an die Korinther schrieb, wo ist ein Weiser unter euch? Wo sind die Verständigen? Wer hat den Herrn der Herrlichkeit erkannt? Nicht einer unter ihnen. Und zur Zeit Jesu, als der Blinde oder wer immer es war, geheilt wurde, da sagten die klugen Leute jener Zeit, nur das gemeine Volk folgt ihm nach. Und sie fragten, ist einer der Oberen an ihn gläubig geworden? Nein, keiner. Nur das gemeine Volk. Aber ich sage euch, dieses gemeine Volk, diese niedrige Klasse von Menschen ist heute angesehen im Paradies bei Gott in der Herrlichkeit. Hier auf Erden verachtet und als alles Mögliche verkannt, von Gott erkannt und zum göttlichen Stand erhoben, als Söhne und Töchter Gottes sind sie uns vorausgegangen. Und Christus ist dort. Wisst ihr, wo er tatsächlich ist? Da, wo sein Wort geglaubt wird. Denn er ist untrennbar von seinem Worte. Ich lese hier von Seite 25 die Dynamik, habe ich gestern schon gelesen, dieser Gemeinde wird eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist sein, die in einem geringen Maß unter uns wirksam gewesen ist, während der Schlussstein herabkommt. Hier muss ich einfach stehen bleiben. Bruder Brenhem hat in seiner demütigen Art, die er sich nicht angeeignet, sondern die ein Bestandteil seines Lebens und seines gesamten Wesens war, hier gesagt, die in einem geringen Maß unter uns wirksam gewesen ist. Und wenn wir zurückschauen, war es doch absolut kein geringes, sondern ein vollgerüttelt apostolisches Maß an Segnungen, das Gott in seinem Dienst gegeben hat. Und er vergleicht das, was am Ende geschehen wird, mit dem, was schon geschehen ist, und sagt, was wir in einem geringeren Maß unter uns wirksam gesehen haben. Was soll dann ganz am Schluss sein? Wir mögen heute auf uns schauen und vielleicht wie damals einen Hiob auf dem Aschhaufen sehen und den Kopf schütteln und davongehen. Aber ich sage euch, dass Gott an einem einzigen Tage eine gesamte Situation verändern kann und verändern wird. Amen. Denn er ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Weiter heißt es, während der Schlussstein herabkommt, um sich mit dem Leibe zu vereinigen. Wenn sich aber das Haupt und der Leib vereinigen, wird die volle Kraft des Heiligen Geistes sie erheben, dass sogar die Toten, die vor Hunderten von Jahren in Christus entschlafen sind, in der Schönheit seiner Heiligkeit auferstehen werden und einen Flug hinauf in den Himmel nehmen. Die Dynamik ist der Heilige Geist. Also, die letzte Geistesausgießung wird nie mehr verflachen. Sie wird nie mehr aufhören. Sie mündet in der Entrückung, in der Auferstehung der uns Vorausgegangenen, in der Verwandlung und in dem hinaufgenommen werden. Darauf können wir uns verlassen. Und wie der Liederdichter singt, Tropfen der Gnade, sie fallen. Sende die Ströme, o Gott. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dass der Spätregen nur den Samen lebendig machen kann, der im Herzen ist. Möge zu dem Zeitpunkt, wenn Gott den Regen sendet, nur göttlicher Same unvermischt in deinem und meinem Herzen gefunden werden. Denn der Regen bringt ja jeden Samen hervor, ganz gleich welcher Art er sein mag. Nun kommt etwas ganz Trauriges. Hier wird zunächst einmal die geistliche oder christliche und religiöse Entwicklung in den Kirchen und so weiter geschildert bis hin zum Mahlzeichen des Tieres. Und jetzt zieht Bruder Brennem den Vergleich. Genauso verdarb die Mutter Eva die ganze Welt und warf sie in den physischen Tod. Höret, die Mutter Eva hat die ganze Menschheit verdorben und dem physischen Tod preisgegeben. Wie? Indem sie das Wort verwarf und etwas annahm, das so ähnlich aussah. Sie verursachte allen physischen Tod, weil sie das wahre Wort verlassen hat. Sie glaubte das wahre Wort. Nur ein klein wenig davon nicht. Merkt ihr, worum es geht? Es geht um jedes Wort, das aus dem Munde Gottes ergangen ist. Sie glaubte das wahre Wort, nur ein klein wenig davon nicht. Alles Herzeleid, jedes Sterben, alles, was es auf Erden gibt, wurde dadurch verursacht, weil sie ein ganz klein wenig vom vollen Wort Gottes abwich. Eva tat das, die Mutter des Todes. Seht ihr jetzt, wohin wir gelangen? Die Mutter des Todes. Sie zweifelte das Wort an. Das ist eine Lektion für uns alle. Auf Seite 28 oben steht, doch Gott hatte es gesagt. Damit war es erledigt. Das Wort, sieht, es begann mit einer kleinen Missdeutung des Wortes. Gott hatte es gesagt. Und damit war's für immer gesagt. Aber der Feind kam und sagte, sollte Gott das so gemeint haben? Sollte Gott wirklich? Gott sollte nicht nur, Gott hatte schon. Er hatte gesagt und damit war die Sache erledigt. Ich glaube nicht, dass es einen einzigen Menschen auf Erden gibt, der das Recht hat, sich als Meister über das, was Gott geredet hat, zu setzen oder zu stellen. Ich glaube es nicht, ganz gewiss nicht. Und schon gar nicht, dass eine Schwester sich das Recht herausnimmt. Geistlicher Tod ist die Folge dessen, was wir meinen, über Gottes Wort sagen zu müssen. Gottes Wort ist klar gesagt, darin ist Leben und Gemeinschaft mit Gott. Deutung ist immer aus einer anderen Quelle und verursacht den Tod. Hört, was jetzt kommt. Beachtet, eine Tochter ist das Ergebnis der Vereinigung von Mutter und Vater. Nun, hier kommt etwas Schockierendes. Physischer Tod, jedoch leiblicher Tod, kam durch die Vereinigung von Mutter Eva mit Satan, indem das Wort Gottes nicht geglaubt wurde. Sie vereinigten sich und brachten das Produkt des Todes hervor. Der Tod ist das Ergebnis der Vereinigung Satans mit Eva. Wir werden durch diese Schriftstellen zum Anfang zurückgebracht. Leben kommt von Gott. Leben ist im Worte Gottes. Und Gemeinschaft mit Gott in allen, die Gottes Wort in sich aufnehmen. Der Feind hat Gottes Wort nicht geleugnet. Er hat es ja nur schön gedeutet. Und die Deutungen sind ja immer viel länger, viel einleuchtender, viel klarer als das Wort. Habt ihr schon gemerkt? Wenn die Menschen deuten, das scheint wesentlich klarer. Die erläutern ja alles so schön. Oh, da kommt irgendwie Erleuchtung, die im Worte Gottes gar nicht war. Macht euch keine Sorgen. Im Worte Gottes ist genügend Erleuchtung für jeden, der durch den Geist Gottes erleuchtet wird. Und in allem, was Menschen meinen, da sagen zu müssen, ihr könnt's vergessen. Dahinter steckt jemand anders. Ich lese weiter. Eva hatte das Wort. Satan ist gegen das Wort. Doch seht, es waren fast 99%, die der Satan als richtig anerkannte. Es ist so dicht beisammen. Und die Bibel sagt, dass in den letzten Tagen sogar die Auserwählten verführt würden, wenn das möglich wäre. Ich weiß nicht, ob es hier am Platze ist. Und ich weiß auch nicht hundertprozentig, ob es im Willen Gottes ist. Aber mich hat in den letzten Tagen doch tatsächlich ein Gedanke sehr, sehr bewegt. Und besonders ihr Schwestern solltet das einfach überhören, es sei denn, Gott redet in besonderer Weise zu euren Herzen. Aber wenn wir in die Kirchengeschichte zurückgehen, dann können wir gewisse Dinge beobachten und manches noch bis in den heutigen Tag hinein. Woher kommt alle Not? Woher aller Kummer, alle Verwirrung und alles Töten und Morden? Woher kommt alles? Wir wissen, Satan ist ja der Mörder von Anfang an. Aber genauso wissen wir, dass er sich nicht an Adam, sondern an Eva gemacht hat. Wer hat all die Träume? Wer hat all die Offenbarungen? Wer ist in diesen Tagen angesprochen? Wurden vor 250 Jahren Männer verbrannt? Nein, man kennt es heute noch und man nennt es Hexenverbrennung. Warum ging es nur um Frauen in jener Zeit und nicht um einen Mann? Ich sag euch heute, und das vielleicht im Namen des Herrn, wenn der Satan einen Mann nimmt, dann kann er ganz wenig Schaden anrichten. Aber nimmt er eine Frau, dann kann er größtes Unheil anrichten. Habt ihr schon jemals gehört, dass damals Männer verbrannt wurden? Es waren Hexenverbrennungen. Wenn heute die Zigeuner über Land ziehen, da bleibt der Mann im Mercedes, irgendwo am Eingang des Ortes. Und wer kommt zu euch auf den Hof mit dem langen Kleid und mit der umfangreichen Schürze? Und wer will eure Handlinien lesen? Und wer ist das, der in die Häuser geht? Ist das der Mann im Mercedes? Nein, der bleibt dort sitzen. Und wer kommt hinein? Und wer will euch Glück bringen? Und was sind ihre ersten Worte? Wir bringen euch Glück oder ich bringe euch Glück. Wir müssen einmal zur Besinnung kommen und begreifen, dass Gott sich noch nicht geändert hat. Wen hat er gebraucht? Gott hat Propheten gebraucht. Abraham, Isaac und Jakob. Moses und Elia und alle Propheten. Und hat sie gesandt. Er hat Apostel, Evangelisten, Lehrer. Er hat Männer gerufen, um seinen Dienst auszuführen. Schwestern, ihr habt euren Platz. Den hat Gott euch in seinem Reiche angewiesen. Aber diesen Platz müsst ihr einnehmen. Nur so könnt ihr zum Segen werden. Und wer dünkt sich am geistlichsten? Sind's die Brüder? Ich habe ganz wenige Brüder getroffen, die sich geistlich dünken. Glaubt es mir, heute reden wir ein offenes Wort miteinander. Wer fühlt sich geistlich? Wen leitet Gott? Wer hat die Verbindung zu Gott und all die Offenbarungen? Es ist Zeit, dass wir darüber nachdenken. Und es ist Zeit, dass Gott uns gesalbte Augen schenkt, um zu erkennen, wo zerstört und wo aufgebaut wird, wo Gottes Wort verkündigt wird und wo alles andere getan wird. Und wenn wir das begriffen haben, dann wird Gott mit uns mit Sicherheit ein wenig weitergehen können. Es geht noch weiter. Nur durch einen winzigen Teil, durch ein wenig, durch 1% Unglauben, es müssen aber 100% sein. So ist es. Beachtet, auch die Tochter Gottes, die Gemeinde, die Braut, ist das Ergebnis einer Vereinigung, der Vereinigung
Gottes mit seinem Wort. Halleluja! Auch die Braut, die Gemeinde, kommt aus einer Vereinigung hervor, nämlich aus der Vereinigung mit Gott und mit seinem Worte. Weiter heißt es, die Vereinigung des Heiligen Geistes mit einem Fleischesleib brachte den Sohn Gottes hervor. Er war das Resultat der Gerechtigkeit Gottes. In den letzten Tagen, wie uns gesagt wird, wird die Braut durch das Wort Gottes, das im Fleische geoffenbart wird, wie es in den Tagen Sodoms war, vereinigt werden. Der Heilige Geist versiegelt sie in Gott hinein und versiegelt den Unglauben hinaus nach draußen. Menschen, die das Wort Gottes auf- und angenommen haben und durch den Heiligen Geist in den Leib Jesu Christi hinein versiegelt werden, müssten dem Unglauben an das Wort Gottes ein für alle Mal entrissen worden sein. Und sie dürften mit einer Deutung nichts mehr zu tun haben, sondern mit dem Originalwort, um eine Wortgemeinde werden zu können. Ich lese weiter. Der Leib Gottes, die Gemeinde, vereinigt als Braut, ist eins. Er und Christus zusammen, während der Geist in den fleischlichen Leibern der Gemeinde wirkt, wie er im Fleischesleibe Jesu Christi wirkte. Denn es ist ein Teil seines Leibes, nicht zwei, sondern eins. Sie sind eins. Mann und Frau sind nicht länger zwei, sondern eins. Christus und sein Leib. Christus und sein Leib sind eins. Derselbe Geist, der in Christus war, ist in seiner Braut, in seinem Leibe. Und er vereinigt sie mit dem ganzen Worte. Und Gott selbst wohnt darin und offenbart sich. Wie viel Zeit werden wir noch benötigen, um in unserem Herzen zu jedem Worte Gottes Ja zu sagen? Ihr Lieben, die Zeit ist so schnell umgegangen und ich meine, dass Gott durch dieses Wort zu uns allen reden möchte. Und es hat keinen Wert, dass wir unsere Gedanken in die Ferne schweifen lassen zu Organisationen und Denominationen, sondern dass ein jeder seinen Besen nimmt und vor seine eigenen Türe kehrt und dass wir uns den Spiegel seines Wortes vor Augen halten und sagen, Herr, wie stehe ich vor dir? Wenn du heute kämst, würde ich da vor dir bestehen? Könnte ich hinaufgenommen werden? Heute ist der Leib des Herrn zerrissen. Und Bruder Branham sagte schon in den 50er Jahren, wohl in der Predigt vereinigt unter einem Haupt, er sagt, der krankeste Leib, den ich auf Erden kenne, ist der Leib Jesu Christi und er bedarf der göttlichen Heilung. Heute ist alles in alle Himmelsrichtungen und es scheint mehr als vier Himmelsrichtungen zu geben. Im Natürlichen weiß man nur von Osten und Westen, Süden und Norden und dann hört es auf. Und im Geistlichen scheinen so viele Strömungen, die eine Ost und Südost und Nordost und West und Südwest. Man weiß überhaupt nicht mehr. Ja, wo ist die Orientierung? Wo ist der Maßstab? Wo ist das Wort, an das wir uns halten müssen und halten können? Jesus ist dir und mir überlassen durch sein geoffenbartes Wort in dieser Zeit. Wir können es tun, wie damals die Leute es taten, die die Schrift kannten und sagten, wir haben Moses und Abraham ist unser Vater. Man kann sagen, ja, wir haben doch Paulus und wir haben Petrus. Und wenn das hier so ein bisschen weitergeht, dann, nicht wahr, dann. Oh, es geht nicht weiter. Es geht nur tiefer, um den ganzen Umfang des göttlichen Heilsratsschlusses zu offenbaren am Ende der Zeit. Und wie wir es betont haben, es ist das letzte Reden Gottes. In den Tagen Moses, und lass mich heute aussprechen, hatte Gott noch nicht alles gesagt, was er sagen wollte. Und Gott hat weiter geredet, und er hat in meinen Tagen geredet. Und die Frage ist, hat er zu dir, hat er zu mir reden können? Natürlich, wir können sagen, ich habe Paulus. Hier, ich habe Paulus. Ihr wisst, ich war im Vatikan mindestens 3 Mal auf meinen Reisen. Die haben Petrus ganz groß als Bildnis dort und sie küssen den rechten Fuß am laufenden Band. Und sie sagen, Petrus ist der Fels. Man kann schnell sagen, ich habe dies, ich habe jenes. Die Frage ist, ob du und ich, ob wir auf dem neuesten Stand im Reiche Gottes sind. Ob wir die Dinge, die Gott geoffenbart hat, annehmen und glauben oder ob wir sie hin und her bewegen und so lange warten, bis jemand so schön kommt und dann sagt, ja, hör mal, so ist das aber nicht ganz zu verstehen, denn, und schon beginnt die Argumentation und die Verwirrung setzt ein, Unheil und geistlicher Tod sind Folge solcher Sachen. Wer Gottes Wort in seinem Herzen wirklich aufgenommen und es im Glauben erfasst hat, der lasse sich von niemanden mehr etwas deuten. Der bleibe vor dem Angesicht Gottes. Und da gilt das Wort des Apostels Paulus. Wenn jemand unter euch eine andere Meinung hat, so lasse er es sich von Gott offenbaren. Nicht irgendein Kalfaktor, sondern Gott offenbart Gottes Wort. Derselbe Heilige Geist, der das Wort gegeben hat, offenbart es im Herzen der Einzelnen. Alles andere, und vergesst das nicht, denkt ewig und immer daran, dass der Teufel, die alte Schlange, im Garten Eden nicht auf allen Vieren kam. Erst von dem Zeitpunkt ab, nachdem sie dies Unheil gemacht hatte, hat Gott der Herr gesprochen, verflucht bist du, auf dem Bauche sollst du kriechen. Das kam durch den Fluch. Der Teufel geht immer noch auf 2 Beinen, meint nicht, er kommt irgendwie anders. Denkt das nicht, sondern seid euch dessen bewusst, dass die Dinge heute noch so sind, wie sie damals waren. Möge Gott wirklich Gnade schenken. Oh, wie sehnen wir den Tag herbei. Und ich wünsche es mir persönlich von ganzem Herzen, als ein Geschenk Gottes, mich in völliger Übereinstimmung mit dem Worte Gottes zu sehen und den Tag zu erleben, dass wir als Einzelne und als Gemeinde unter einem Haupte, unter Jesus Christus verbunden und vereinigt sein könnten, damit die lebendig machende Kraft offenbar werden kann. Heute betet eine Gruppe hier, eine Gruppe dort, hier und dort und überall. Wen soll Gott denn erhören? Wo soll denn Gott noch überall hingehen? Oh, dass wir es erfassen könnten. Er ist da, wo Menschen sich in seinem Namen unter dem Schall seines Wortes versammeln. Und ich wage zu sagen, Gott will sich uns heute Morgen hier offenbaren und will uns die Wichtigkeit des geoffenbarten Wortes vor Augen und auch ins Herz hineinlegen. Möge Gott, der Herr, uns segnen und aus Gnaden mit uns sein. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Vielleicht singen wir den Vers: So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünde frei. O Gottes Lamm,
lasst uns die Häupter neigen und im stillen Gebet vor Gott verharren. Vielleicht ist doch jemand hier, der sein Leben Gott weihen möchte. Die Ewigkeit hat ja kein Ende und niemand kann ewig leben, es sei denn, er hat ewiges Leben. Und es gibt nur ein ewiges Leben und das ist in Gott. Und Gott ist in Christus Jesus, seinem eingeborenen Sohn, offenbar geworden. Er konnte sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater. In ihm allein ist ewiges Leben. Während wir die Häupter neigen, die Augen schließen, teure Herzen. In Kürze wird der letzte Altarruf gegeben werden. In Kürze wird der Letzte herausgerufen und hinzugetan werden. Wir wissen nicht, wer es sein wird und auch nicht den Zeitpunkt. Aber es ist nahe. Während die Häupter geneigt und die Augen geschlossen sind, möchte ich, dass diejenigen, die in das Gebet mit eingeschlossen werden möchten, kurz die Hand erheben und sie wieder runtertun. Dankeschön, danke, 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 danke. Himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, o Gott. Wir haben es mit dir zu tun und nicht mit einem Menschen, mit deinem Wort, das du geoffenbart hast, o Herr. Ich bitte dich, bringe du mich in völlige Übereinstimmung mit deinem Wort, mit deinem Geist. Treuer Gott, das ist mein Verlangen. Hilf du mir dazu, dass es gestillt und erfüllt werde. Ich bitte dich um die gesamte Brautgemeinde. Möge sie eine Wortbraut und Gemeinde sein, herausgerufen, zubereitet und geschmückt auf den herrlichen Tag deiner Wiederkunft. Geliebter Herr, segne alle, die ihre Hände erhoben haben. Reinige uns von aller fleischlichen und geistlichen und seelischen Befleckung. Mögest du zu deinem Recht kommen und dich als treu und als derselbe offenbaren und erweisen können, wenn das, was geschah, gering gewesen sein soll, wie wird das erst sein, was noch geschehen wird? Geliebter Herr, nimm uns alle hin und segne uns. Mach mich, mach uns gehorsam. Ich bitte dich für mein Haus, für meine Angehörigen, für dein gesamtes Volk, für das Haus Gottes, für alle Söhne und alle Töchter Gottes. Möge der Feind seine schmutzige Hand von allen gereinigten Gotteskindern nehmen und die Hand Gottes des Herrn über sie kommen. Und mögen sie befreit werden von jedem Einfluss der Geister und unter die Leitung deines Heiligen Geistes gestellt werden. Treuer Herr, offenbare du deine Rechte. Möge deine Rechte den Sieg davon tragen, den Sieg des Kreuzes von Golgatha. Habe Dank und Preis und Anbetung. Segne uns alle aus dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen.